Die DG Agri hatte auf die Interservice-Consultation in Sachen Jubilee Project nicht reagiert und niemand zum Meeting geschickt. Die Organisation von Jubiläen und Feierstunden, das interessierte keinen in dieser Generaldirektion und schon gar nicht, wenn im Mittelpunkt der Feiern nicht eine Leistungsschau der europäischen Agrarpolitik stehen sollte. Und es interessierte die Agri noch weniger, wenn die DG Com die Vorbereitung der Feierlichkeiten ausgerechnet der Kultur übertrug. Dieser Arche im Trockendock, wie sie George Morland einmal genannt hatte. Der Elefant wusste, dass man aus einer Mücke nicht wirklich einen Elefanten machen kann. Und jetzt war es ausgerechnet dieser George Morland von der Agri, der nach den ersten Querschüssen vom Rat auch in der Kommission die Fäden zu knüpfen begann, die zu Fallstricken für das Projekt werden sollten. George Morland war, wie die meisten englischen Beamten, im Haus nicht sehr beliebt. Die Briten, das hatte sogar der Präsident selbst einmal gesagt, akzeptieren hier nur eine einzige verbindliche Regel, dass sie grundsätzlich eine Ausnahme sind. Tatsächlich standen die Engländer immer im Verdacht, die Interessen der Gemeinschaft gegenüber den Interessen Londons hintanzustellen. In vielen Fällen war der Verdacht begründet. In anderen Fällen aber war es komplizierter. Das Vereinigte Königreich war ja tatsächlich, ob man wollte oder nicht, prinzipiell ein Sonderfall. Die englische Krone hatte Besitztümer, die allerdings rechtlich kein Teil des Vereinten Königreichs waren, wie die Isle of Man oder die Kanalinseln, was im Hinblick auf die Entwicklung einer europäischen Steuerpolitik ein unlösbares Problem darstellte. Die Steueroasen eines Mitglieds, auf die es rechtlich keinen Zugriff gab. Die Queen war formal Staatsoberhaupt der Commonwealth-Staaten, was zu juristischen Spitzfindigkeiten etwa in allen Handelsverträgen führen musste, die die EU mit Nicht-EU-Staaten abschloss. Hätte man diese besondere Situation nicht jedes Mal in Ausnahmeregelungen berücksichtigt, wäre zum Beispiel Australien plötzlich ein Teil des europäischen Binnenmarkts gewesen. Es war von Anfang an nicht einfach mit England gewesen, aber es gab durchaus Engländer, die in Brüssel zu Europäern wurden. Und man musste auch George Morland zugutehalten, dass er in seinen Jahren in Brüssel nicht nur ein paar Brocken Französisch gelernt, sondern auch wichtige europapolitische Arbeit geleistet hatte. In seiner Funktion in der Agri war er stets ein glühender Verteidiger und Förderer der kleinteiligen Landwirtschaft gewesen und auch, wenn er es deshalb tat, weil er die englische Landschaft im traditionellen Sinn gepflegt und nicht von riesigen Agrarindustriekomplexen und Monokulturen zerstört sehen wollte, so war eben dies auch von allgemeinem europäischen Interesse. Und da ließ sich Morland, dieser Upper-Class-Sprössling, auch nicht von Agrarindustrie, Saatgutkonzernen und ihren Lobbyisten bestechen. Er bzw. seine Familie hatte beträchtlichen Grundbesitz im östlichen Yorkshire, der an mehrere kleine Farmer verpachtet war. Morland kannte ihre Leistungen und ihre Nöte. Ihre Interessen gegen die radikale Intensivierung der Landwirtschaft zu verteidigen, war ein klassischer Fall von Eigennutz, der dem Gemeinnutz diente. Die einzige Monokultur, die er akzeptierte, war der Golfplatz. Morland war also ein sehr ambivalenter Fall. Er wusste, dass er nicht beliebt war, aber das hatte mit seiner Arbeit in der Kommission zunächst wenig zu tun. Er hatte schon in seiner Jugend darunter gelitten, erst als Schüler und dann als Student in Oxford. Er war eine unglückliche, auf den ersten Blick komische Erscheinung und hatte bei allem Bemühen kein gewinnendes Wesen. Sein rundes, rosafarbenes Gesicht, seine platte Nase, das starke rote Haar, das er nur in Form eines Bürstenhaarschnitts bändigen konnte, der kleine, stämmige Körper. Er hatte als Kind viele Nächte in sein Kissen geweint, wegen der Spottnamen, die ihm nachgerufen wurden. Vor Schlimmerem als Spott hatte ihn seine Herkunft geschützt, die ihn in einer Art seelischer Notwehr schließlich überheblich machte, zugleich aber auch besonders ehrgeizig. Er lernte, sich durch Ämter und Karriere Respekt zu verschaffen, wobei er, mit ironischem Lächeln, ganz alte Schule war. Im Zweifelsfall sollte ihn fürchten, wer ihn partout nicht schätzen wollte. Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of Brussels.